Ja, heute habe ich ein Lebensbild mitgebracht aus der Bibel. Da hat die Christine richtig gesagt, genau. Und über dieses Lebensbild oder über diese Frau, über die ich heute reden will, da habe ich zuerst gedacht, wer ist denn die? Und spätestens seit Donald Trump, seit man von der Fake News spricht, über falsches Rede oder über schlechtes Rede über anders. Ich weiß nicht, kennt ihr das? Meine Frau, die hat neulich gemeint, sie war beim Geschäftsessen. Und da ist es oft so, dass sie erlebt hat, wie schlecht über andere geredet wird, die nicht da waren. Oder dass man sich lustig über sie gemacht hat. Diesmal war es ein lustiges Miteinander und nicht so. Da hat sie sich gefreut. Aber man hört vielleicht auch etwas über jemand und erzählt es weiter, ohne es zu prüfen, ob das auch stimmt, was man da erzählt. Und so ging es mir bei dieser Frau, bei Maria Magdalena, Maria von Magdala. Ich brauchte bis zum Dienstag diese Woche, um zu prüfen und herauszufinden, was stimmt und was nicht stimmt. Und ich denke, mein und euer Prüfsystem, wenn ihr irgendwas prüft, das ist das Lesen in der Bibel. Und da dachte ich nämlich vom Hören sage, die Sünderin, welche Jesus die Füße salbt, ist Maria Magdalena. Wer denkt es auch oder wer hat es gedacht? Ist da jemand von euch? Naja. Und dann war ich erstaunt, was ich in der Bibel las. Und deshalb zuerst einmal heute, wer war die Maria von Magdalena nicht? Die erste Bibelstelle, die steht im Lukas-Evangelium. Im Lukas 7, Vers 36 und folgende. Im Lukas-Evangelium, Vers 7, 36, folgende. Einer der Pharisäer lud Jesus zum Essen ein. Jesus ging in das Haus des Pharisäers Simon und legte sich zu Tisch. In der Stadt lebte eine Frau, die als Sünderin bekannt war. Sie erfuhr, dass Jesus im Haus des Pharisäers zu Gast war. Mit einem Fläschchen voll kostbarem Salböl ging sie dorthin. Die Frau trat von hinten an, das Fußende des Polsters heran, auf dem Jesus lag. Sie weinte so sehr, dass seine Füße von ihren Tränen nass wurden. Mit ihren Haaren trocknete sie ihm die Füße, küsste sie und salbte sie mit Öl. Wir erfahren hier von einer Sünderin, von einer namenlosen Frau. Und auch im Markus-Evangelium gibt es eine ähnliche Stelle. Da steht hier in Markus 14, Jesus war in Bethanien. Er war zu Gast bei Simon, dem Aussätzigen. Als er sich zum Essen niedergelassen hatte, kam eine Frau herein. Sie hatte ein Fläschchen mit Salböl dabei. Es war reines, kostbares Nadenöl. Sie brach das Fläschchen auf und träufelte Jesus das Salböl auf den Kopf. Und es gibt noch eine Salbung. Auf den Kopf, nicht die Füße. Auf den Kopf. Ja, bei der ersten Frau waren es die Füße, bei dieser zweiten namenlosen Frau war es der Kopf. Und dann gibt es noch eine dritte Stelle, wo Jesus gesalbt wird. Und die steht nämlich im Johannesevangelium, in Johannes 12. Maria von Bethanien, die Mutter der Martha und des die Schwester der Martha und des Lazarus, die nach dem Johannesevangelium. Was? Das geht von. Genau, also die tut auch in ihrem gemeinsamen Haus Jesus die Füße salbe und mit ihrer Haare trockne. Drei Bibelstelle. Und nicht in einer einzigen kommt Maria von Magdalena oder Maria Magdala in diesen Salbungsgeschichten vor. Und doch genügte die Namensgleichheit mit Maria von Bethanien zusammen mit dem Hinweis, dass Jesus aus Maria von Magdala 7 Dämonen ausgetrieben hatte, dass sie zu einer stadtbekannte Dirne und Sünderin hochstilisiert wurde. Ein Papst, der Papst Gregor, der hat 591 verordnet in seine Magdalene-Predige, dass Maria von Magdala, Maria von Bethanien und die salbende Sünderin aus Lukas 7 ein und dieselbe Person sind. Und es dauerte bis 1978, bis die römisch-katholische Kirche das wieder rückgängig gemacht hat. Und aus dem Grund glauben viele, dass die Maria von Magdala diejenige ist, die auch die Sünderin ist. Aber jetzt kommen wir mal dazu, wer ist denn die Maria von Magdala? Und was macht ihr Leben aus und was möchte sie uns sagen heute? Und dann kommen wir zu dem Haupttext von heute. Und der steht in Lukas 8. In Lukas 8 die folgende Verse. Lukas 8, Vers 1. In der folgenden Zeit zog Jesus von Stadt zu Stadt und von Dorf zu Dorf. Überall verkündete er die gute Nachricht vom Reich Gottes. Die 12 begleiteten ihn. Es waren auch einige Frauen dabei, die Jesus von bösen Geistern und Krankheiten geheilt hatte. Maria von Magdala, die er von 7 Dämonen befreit hatte. Johanna, die Frau von Chusa, einem Verwalter im Dienst des Herodes. Susanna und viele andere. Sie alle unterstützten Jesus und die Jünger mit dem, was sie besaßen. Maria von Magdala. Maria, das ist ihr Name, ein ganz normaler jüdischer Frauenvorname, zeigt, sie gehört zum jüdischen Volk. Magdala, das meint die historische Stadt Magdala zur Zeit von Jesu. Und die war damals eine bedeutende Stadt an der Küste vom See Genezareth. Wer war denn von euch schon in Israel am See Genezareth? Hat jemand diese Ausgrabungsstätte gesehen von Magdala? War jemand dort? War nicht jemand dort. Also die wird heute wieder ausgegraben. Und sehe ich nicht weit von Tiberias. Der Ort hat damals von Fischfang, Handel und reicher Ernte gelebt. Der Anführer vom jüdischen Aufstand gegen die Römer hatte seinen Sitz in Magdala. Magdala ist eben der Geburtsort von Maria von Magdala, die wohl die bedeutendste Jüngerin von Jesus ist. Nach dem echten Jahrhundert verlor der Ort die Bedeutung und geriet in Vergessenheit, bis man ihn in den letzten Jahren wieder entdeckt hat und jetzt ausgräbt. Und dass sie Maria von Magdala genannt wird oder Magdalena, das zeigt, dass sie nicht verheiratet war. Deswegen ist ihr Geburtsort sozusagen ihr Nachname. Maria von Magdalas Leben möchte ich in verschiedene Punkte fassen. Der erste Punkt, Freiheit, frei werden. Maria war von 7 Dämonen besessen. Wie kommt es dazu, dass Menschen von Dämonen besessen werden? Wir reden hier nicht von psychischen Krankheiten wie Schizophrenie oder anderes. Besessenheit. Besessen heißt, das heißt, das Innewohnen von Dämonen in einem Menschen, dessen ganzes Denken, Fühlen und Wollen unter dämonischem Einfluss gebracht wird. Dämonen, das wissen wir, das sind frühere Engel. die sind mitsamt dem Herrn, ihrem Satan, von Gott abgefallen und auf die Erde geworfen worden. Und wo wirken die jetzt? Mit Satan, wenn sie auf die Erde geworfen wurde, damals wie heute? Sie wirken hier auf der Erde, damals wie heute. Der Machtbereich von Satan ist diese Erde und diese Menschen, die damals und heute auf der Erde leben. Wenn Menschen sich bewusst Satan verschreiben, sich mit Okkulten beschäftigen, Wahrsager besuchen, spiritistische Versammlungen, Amulette tragen oder andere abergläubische Gebräuche, dadurch kann man in den Machtbereich von Satan kommen und dieser kann durch seine Dämonen Besitz von einem ergreifen. Wenn man die biblische Geschichte allein bei Jesus betrachtet oder in der Apostelgeschichte, sind die Kennzeichen von dämonischer Besessenheit das Sprechen anderer aus dem Besessenen, das Erkennen, dass Jesus Gottes Sohn ist und den Dämon verderben will, Wahrsagen, kennen wir aus der Apostelgeschichte auch, zeitweiliges, unruhiges Verhalten, Schreien, Zähneknirschen, Toben, auffallend starke Körperkraft. Wir erinnern uns an die Geschichte, wo Jesus über den See gefahren ist und da einer war, wo besessen war. Dann haben sie mit Kette versucht, festzubinden. Der hat diese Ketten gesprengt und hatte viele Dämonen in sich. Und diese Dämonen sind ja dann ausgefahren, die Schweine, und sind dann im See ertrunken. Zu Boden falle und vieles mehr. Wenn so ein Dämon aus dem Besessenen ausgetrieben wird, von dem er befreit wurde, will er dahin immer wieder zurückkehren. Der Mensch, der befallen worden ist von einem Dämon, ist immer in Gefahr, wieder befallen zu werden. Befreit werden davon kann man nur durch echte Buße und eine klare Absage zu Satan. Welche Dämonen jetzt Maria von Magdala besessen hatte, das wissen wir nicht. Und warum sie besessen wurde, das wissen wir auch nicht. Wir erfahren aber aus dem Text, dass sie frei wurde. Und warum wurde sie frei?
Jesus hat sie frei.
Weil sie Jesus begegnet ist. Weil sie Jesus kennengelernt hat. Sie hat nämlich das verstanden, was in Matthäus 11 steht, und diesem Ruf Jesu Folge geleistet. Kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Sie hat dieses Angebot angenommen und hat es verstanden und bei Jesus Ruhe für ihre Seele gefunden. Ich hoffe jetzt nicht, dass jemand von euch von Dämonen besessen ist oder von anderen Süchten, aber von Unruhe vielleicht auch betroffen ist. Es ist so wichtig, bei Jesus findest du Ruhe für deine Seele. Und in Jesus Nähe, und wo Jesus sein Joch auf mich legt und seine Last, da kann mich kein Dämon mehr überwältigen. Da hat er keinen Platz mehr, weil da ist Jesus. Da kommt er nicht dran vorbei. Und so tat Maria von sich aus zusammen mit vielen anderen Frauen den nächsten Schritt. Und der zweite Punkt ist, mitgehen, Jesus folgen. Mitgehen, Jesus folgen. Wir befinden uns ja jetzt gerade wieder in der Passionszeit. Und vielleicht bewegt der eine oder andere jetzt auch wieder diese besondere Geschichten, welche uns hier jedes Jahr wieder begegnen in dieser Zeit. Vielleicht lest er die auch jetzt gerade in der Evangelie so durch. Also ich staune jedes Mal aufs Neue, was ich da entdecken kann. Jedes Jahr. Ich will aufs Neue. Die Maria Magdalena, die folgte Jesus von Galiläa den ganzen Weg bis zum Kreuz an Golgatha. Da steht in Markus 15, es sahen aber auch die Frauen von Weitem zu, unter ihnen auch Maria Magdalena und Maria, Jakobus des Kleinen und Joses Mutter und Salome. In Matthäus 27, 56 wird es konkreter. Unter ihnen waren Maria Magdalena und Maria des Jakobus und Josefs Mutter und die Mütter der Söhne des Zebedäus. Und im Johannes 19 wird es ganz deutlich. Es standen aber bei dem Kreuz Jesu seine Mutter und die Schwestern seiner Mutter, Maria des Klopas Frau und Maria Magdalena. Wo die Jünger, bis auf der Johannes, Jesus verlassen hatte, da waren die Frauen treu dabei. Sie sind die Zeuge und berichte später den Jüngern, was sie hier erlebt haben am Kreuz. Auf ihr Zeugnis hin sind die Evangelien geschrieben worden. Bei Jesus hat das Wort einer Frau seinen Wert, was in der damaligen Zeit nicht normal war. Die Frauen gingen auch mit ans Grab. Aber Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Josef, sahen zu, wohin er gelegt wurde. Oder es waren aber dort Maria und Magdalena, die andere Maria, die dem Grab gegenüber saßen. Jesus nachfolgen, auch in schweren Zeiten, wenn alles hoffnungslos erscheint. Auch dafür kann uns Maria von Magdala ein Beispiel sein. So kommen wir zum dritten Punkt. Für andere sorgen, die Geschwister versorgen. Zurück zu Lukas 8, da steht, Maria von Magdala, die er von 7 Dämonen befreit hatte, Johanna, die Frau des Kusa, einem Verwalter im Dienst des Herodes, Susanna und viele andere. Sie alle unterstützten Jesus und die Jünger mit dem, was sie besaßen. Sie dienten Jesus und den Jüngern mit ihrer Habe. Das heißt, Maria von Magdala und die anderen, das waren selbstbewusste, wohlhabende Frauen, welche selbst über ihr Vermögen verfügen konnte. Oder Johanna, die hier auch beschrieben wird, mit der Erlaubnis ihres Ehemannes, oder vielleicht war dieser schon verstorben, weil wie hätte diese sonst Jesus von Galiläa weiter folgen können, wenn sie noch einen Mann gehabt hätte? Jesus selbst lebte auf der Erde in Armut und Abhängigkeit und ließ sich dienen. Wie tief dieser Weg von Jesus hier für uns ist, wird in der Christushymne in Philipper 2, 6 bis 11 beschrieben, im Christuslied. Er war von göttlicher Gestalt, aber er hielt nicht daran fest, Gott gleich zu sein. So wie ein Dieb an seiner Beute. Er legte die göttliche Gestalt ab und nahm die eines Knechtes an. Er wurde in allem den Menschen gleich. In jeder Hinsicht war er wie ein Mensch. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis in den Tod. Ja, bis in den Tod am Kreuz. Deshalb hat Gott ihn hoch erhöht. Er hat ihm den Namen verliehen, der hoch über alle Namen steht. Denn vor dem Namen von Jesus soll sich jedes Knie beugen. Im Himmel, auf der Erde und unter der Erde. Und jede Zunge soll bekennen, Jesus Christus ist der Herr. Das geschieht zur Ehre Gottes, des Vaters. Und die Frauen, die wollten auch für den Leichnam von Jesus sorgen. Sie sind ja dann losgegangen. Als der Sabbat vergangen war, kauften Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Jakobus und Salomo, wohlriechende Öle, um hinzugehen und ihn zu salben. Die Frage, und ihr habt es vorhin auch angesprochen, ihr bringt nachher eine Karte vorbei oder irgendwann an jemanden, der erkrankt ist, wo man einfach an jemanden denkt, den man nicht mehr so sieht. Wo begegnet uns der Bruder und die Schwester, die Versorgung benötigt? Wo spricht hier dieser Text von Maria von Magdala zu uns? Und dann komme ich auch zum vierten Punkt, von Jesus weitersagen, beauftragt von Jesus. Aber nach dem Sabbat in der Morgendämmerung des ersten Tages der Worten, der Woche kam Maria Magdala und die andere Maria, um das Grab zu besehen. Der Sabbat war vorbei. Als gläubige Jüdin heiligte sie den Feiertag. Aber sie ging, sobald es nur möglich war, los, früh am Morgen. Die Sehnsucht, Jesus zu dienen, vorhin haben wir das gesungen, gell? Zumindest seinem Leib, die ließ sie nicht los. Etwas tun können, nicht nutzlos rumsitzen, handeln können, das bestimmte ihr Denken und Wollen. Und wieder ist die Maria von Magdala dabei und sie kommen zum Grab. Für mich am schönsten wird diese Szene dann im Johannesevangelium beschrieben. Das ist ein längerer Text, aber ich mag den so, deswegen muss ich ihn vorlesen. Da steht in Johannes 20. Am ersten Wochentag nach dem Sabbat ging Maria aus Magdala zum Grab. Es war früh am Morgen und noch dunkel. Da sah sie, dass der Stein vor der Grabkammer weggenommen war. Sie lief fort und kam zu Simon Petrus und zu den anderen Jüngern, den Jesus besonders liebte. Denen berichtete er, sie haben den Herrn aus dem Grab weggenommen und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Sofort machten sich Petrus und der andere Jünger auf und kamen zum Grab. Die beiden liefen zusammen los, aber der andere Jünger lief voraus. Er war schneller als Petrus und kam zuerst ans Grab. Er beugte sich vor und sah die Leinentücher dort liegen. Aber er betrat die Grabkammer nicht. Als Simon nachkam, ging er gleich in die Grabkammer hinein. Er sah die Leinenbinden dort liegen und auch das Tuch, mit dem das Gesicht von Jesus verhüllt gewesen war. Das lag aber nicht bei den Leinenbinden. Es war zusammengerollt und lag an einem anderen Platz. Nun ging auch der andere Jünger hinein, der zuerst am Grab angekommen war. Er sah alles und kam zum Glauben. Sie hatten ja die Heilige Schrift noch nicht verstanden, nach der Jesus von den Toten auferstehen musste. Da kehrten die Jünger wieder nach Hause zurück. Maria blieb draußen vor dem Grab stehen und weinte. Mit Tränen in den Augen beugte sie sich vor und schaute in die Grabkammer hinein. Da sah sie zwei Engel in weißen Gewändern dort sitzen, wo der Leichnam von Jesus gelegen hatte. Einer saß am Kopfende, der andere am Fußende. Die Engel fragten Maria, Frau, warum weinst du? Maria antwortete, sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Nach diesen Worten drehte sie sich um und sah Jesus dastehen. Sie wusste aber nicht, dass es Jesus war. Jesus fragte sie, Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Maria dachte, er ist der Gärtner. Darum sagte sie zu ihm, Herr, wenn du ihn weggebracht hast, so sage mir, wo du ihn hingelegt hast. Ich will ihn zurückholen. Jesus sagte zu ihr, Maria. Sie wandte sich zu ihm um und sagte auf Hebräisch, Rabuni, das heißt Lehrer. Jesus sagte zu ihr, halte mich nicht fest. Ich bin noch nicht hinaufgegangen zum Vater, aber geh zu meinen Brüdern und Schwestern und richte ihnen von mir aus, Ich gehe hinauf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Maria aus Magdala ging zu den Jüngern. Sie verkündete, ich habe den Herrn gesehen. Und sie erzählte, was er zu ihr gesagt hatte. Maria, die nimmt wie Petrus bei den männlichen Jüngern den erste Stelle unter der Frauen ein. Sie war die erste Zeugin der Auferstehung von Jesus und sie konnte dies den Jüngern verkünden. Sie war übervoll vor Freude. Das erinnert mich so an die Hirte bei der Geburt von Jesus, die ja auch, als sie hingegangen sind, losgezogen sind, überall übervoll erzählt haben, wir haben den Heiland gesehen. Und doch, Zeuge sein, ist manchmal nicht leicht. Und nicht immer wird der Botschaft geglaubt. Wie tief muss dann die Enttäuschung sein? Das erlebe mir in den Texten auch aus anderen Evangelien. Da steht nämlich dann, die Frauen kehrten vom Grab zurück und berichteten alles den 11 Jüngern und den anderen Anwesenden. Es waren Maria von Magdalena, Johanna, Maria, die Mutter des Jakobus und noch andere, die zu ihnen gehörten. Die Frauen erzählten den Aposteln, was sie erlebt hatten. Die Apostel hielten ihren Bericht für reine Erfindung und glaubten ihnen nicht. Und weil sie diesen Botschaft nicht glaubte, musste sie auch noch eine ganze Weile in Unsicherheit und Trauer und Angst verbringen. Aber Jesus ließ seine Jünger nicht im Stich und begegnete ihnen. Und da kommen wir auch wieder ein Stück weit zum Anfang, zu den Fake News. Können wir noch staunen und glauben? Ein Missionar aus unserer Gemeinde in Dagersheim, der Andreas Eckel, ist mit OM unterwegs und tut in der Heimat einfach dafür Werbe hier in Deutschland für die Organisation Operation Mobilisation. Man kennt es vielleicht noch von Dulus und Logos, von so Schiffen, die früher unterwegs waren. Die haben jetzt auch wieder ein Schiff. Aber sie sind vor allem jetzt auch in Länder unterwegs, wo man nicht denkt, dass man dort Gottes Botschaft weiterbringen kann. Im tiefsten Kaukasus zwischen der Türkei und zwischen Russland, in Länder, wo du in Berggebiete bist, wo du mit dem Auto gar nicht hinkommst, du brauchst ein spezielles Jeep, dass du da überhaupt hinkommst zu den Leuten, wo die Leute außer dem Islam noch nie was gehört haben. Da begegnet Jesus Menschen persönlich. Und sie kommen zum lebendigen Glaube. Jesus erscheint ihnen. Können wir sowas noch glauben heute? Dass sowas noch möglich ist? Können wir noch staunen wie die Maria in der Jesusbegegnung? In einem Wort von ihm erkenne Maria. Wie Jesus sie ansprach, da erkannte sie ihn. Also, mir ging das eigentlich so. Als ich 21 Jahre war, da kam ich deshalb zum Glauben, weil Jesus mich im Auto ansprach und zu mir gesagt hat, du brauchst mich. Da hat seine Stimme zu mir gesprochen. Deswegen kann ich sowas auch glauben. Jesus will uns heute begegnen, ob in einem Wort, ob Menschen im Kaukasus persönlich oder einfach auch, indem er hier auf sein Wort höre. Und wenn wir sein Zeugnis weitersagen, dann sollen wir uns nicht entmutigen lassen, wenn dieses Zeugnis scheinbar nichts bewirkt. Am Festhalten an Jesus, an seiner Botschaft, dazu will will uns das Leben von Maria von Magdala Mut machen und uns einfach auch in dieser Passionszeit begleiten.